Wir wollen wieder über Wirtschaft reden, über ein anstrengendes Thema und ein vermeintliches Expertenthema, obwohl uns das Thema Weltwirtschaft ja irgendwie alle angeht und alle interessiert und irgendwie auch alle betrifft. Einer, der sich mit Wirtschaft beschäftigt, weil er Recherchen macht und das seit vielen, vielen Jahren, ist Paolo Fusi. Der ist wieder mal zu Gast im Studio. Guten Morgen, Paolo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Jetzt bist du schon wieder da und wir wollen weiter über Wirtschaft reden. Da könnte man sagen, ist das langweilig. Das gehört doch in den Wirtschaftsteil der FAZ. Aber Wirtschaft ist eigentlich ein Thema, was alle Lebensbereiche berührt und uns ständig umgibt, oder?
Mein Großvater sagte, Wirtschaft ist das Einzige, was die Menschen geschöpft haben. Es existiert in der Natur nicht. Also Wirtschaft ist das Zusammenstellen von der Neurose aller Menschen. Das heißt, es ist das A und O von unserer Seele.
Mhm. Unter Wirtschaft verstehen wir ja Firmen, die irgendwas herstellen. Da kommt noch irgendwie die Finanzwirtschaft, also die Börse hinzu und das, was auch außerbörslich passiert, was übrigens nicht kontrolliert ist, was dem freien Markt oder dem freien den freien Kräften unterlegen ist. Und es ist ja mehr als nur die Herstellung von Produkten. Wirtschaft ist eigentlich mittlerweile das halbe Leben oder das Ganze.
Wer heute glaubt, dass die Politik immer noch die Leitung der Nationen hat, die Person irrt sich vollständig. Also die Politik ist heute nicht mehr in der Lage, die Industrie, der Handel und die Wirtschaft unter Kontrolle zu haben. Also die wirtschaftlichen Kräfte und die wirtschaftlichen Interessen steuern die Welt, so wie es immer gewesen ist. Das ist schon in der römischen und griechischen Zeit ist nicht anders gewesen. Also bei der berühmten, als Griechenland die leitende Nation der bekannten Welt war und, Charistia, also als praktisch an einer Saison keine Getreide hatten, obwohl Alexander der Große Ägypten erobert hatte, dann hat Ägypten Griechenland zurückerobert, weil sie die Getreide für Griechenland bereitgestellt haben und damit nicht nur die Kriegsreparationskosten zurückbekommen haben, sondern das ganze Reichtum aus Athen. Also schon damals war die Wirtschaft wichtiger als sogar als die Militär.
Also wer die Wirtschaftsmacht hat auch die politische Macht und den Einfluss und die Nationalregierung hinken dem eigentlich immer hinterher. Genau. Das ist mit der EU auch so. EU ist ja eigentlich eine große Wirtschaftsmacht, ein liberalisierter Markt, andererseits auch eine Festung. Wir haben den Schengener, den politischen Raum, wo Flüchtlinge abgewiesen werden. Wir haben die amerikanische Wirtschaftsmacht, aber da ist ja was in der Verschiebung. Es gibt ja neue sogenannte Schwellenländer, Länder, die nach der Wirtschaftsmacht greifen und das ja irgendwie sehr schleichend und vom Westen gar nicht so wahrgenommen, kann das sein?
Sie werden wohl wahrgenommen, weil das Bestehen von unserem Wohlstand stützt sich auf der Lieferungen von fertigen Produkten, die wir in jene Länder tätigen. Also es gibt eine Industrie in Deutschland heute nur deshalb, weil es Länder gibt, die solche Produkte kaufen. Es ist ganz banal. Also jeder von uns hat schon einen Kühlschrank. Wir brauchen nicht noch mehr Kühlschränke. Aber in Länder wie Indien oder Brasilien, wo es so insgesamt über eine Milliarde von Leuten leben, die brauchen alle einen Kühlschrank, die haben keinen. Und dann, wenn wir die besten Kühlschränke produzieren, dann haben wir noch eine Chance, einige Jahre lang damit Wohlstand aufrechtzuerhalten, indem wir denen Kühlschränke verkaufen. Solange sie nicht in der Lage sein werden, ihre eigenen Kühlschränke zu bauen. Was ist das gerade, was jetzt passiert? Also, und deshalb ist diese Sache uns nicht bewusst, weil niemand Interesse hat, dass wir merken, was passiert.
Wieso hat niemand Interesse und die Politik nicht zu sehen, was passiert? Also mich interessiert das eigentlich schon, wie sich die Wirtschaftsmächte verschieben und wer wie wo politisch Einfluss hat, das ist doch eigentlich ein hochspannendes Thema.
Es ist wirklich ein hochspannendes Thema und es geht wirklich um unser Leben. Es gibt zwei unterschiedliche Kräfte, die in zwei unterschiedliche Richtungen ziehen, zerren. Konzerne sind nur zu sich selbst loyal. Also zu denken, dass eine Firma, welche auch immer, zu ihrem Heimatland loyal ist, ist einfach eine Illusion. Denn ein Konzern muss erst überleben und versteht, vor allem in einigen Ländern, also nicht in Deutschland geht es noch, aber in den meisten Ländern versteht den Staat als eine Behinderung, weil der Staat Steuern nimmt und Regeln auferlegt und ein Konzern lebt besser ohne Regeln und ohne Steuer. Und dementsprechend ist das Interesse von einem Konzern ist, einen Partner zu finden, also Kunden, die die Produkte abkaufen. Ohne das ist ein Konzern tot. Und dementsprechend, diese Konzerne haben kein Interesse, überall zu erzählen, wo sie ihr Zeug verkaufen, weil das würde einfach den Steuerfuß erhöhen, das würde einfach Probleme vielleicht verursachen. Also man sagt auf Italienisch, weg nie der Hund, der schläft. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland ein ähnlicher Spruch
gibt. Keine schlafenden Hunde wecken.
Genau. Und die Konzerne verkaufen zunehmend in diese Länder. Also zum Beispiel sieht man, ich kenne die Angaben von deutschen Firmen nicht, aber Fiat verkauft fast nichts in Europa, aber verkauft über 60% ihrer Autos in Brasilien, Russland, Indien und China. Das heißt, wenn diese Länder keine Fiat mehr kaufen, dann kann Marchionne in Italien die Fabriken zumachen. Sagt man sowas den Italienern, den drehen durch, weil sie sagen, wir wollen denen das, die Autos nicht geben. Also wir wollen nicht, dass die Arbeit verlagert wird, weil zunehmende Fabriken dort gebaut werden. Logischerweise, es ist billiger für Fiat, eine Fabrik in Brasilien haben, die Autos an die Brasilianer verkauft. Man braucht nicht besonders schlau zu sein und verstehen, dass es einfach besser ist. Auf der anderen Seite, die Politik hat ein Interesse, den Leuten hier in jedem Land das Gefühl zu geben, dass alles unter Kontrolle ist. Und dementsprechend machen die lokale Regierungen das, was in den Märchen ist, dass sie machen den Zaun zu, als die Kühe alle schon abgehauen sind. Und versuchen uns klarzumachen, dass der Zaun zu ist und dass es alles okay unter Kontrolle ist. Das Problem ist, dass die Firmen schon weg sind. Und da dieses Interesse besteht, dann wird in der Bevölkerung ein gewissen Anstand, so eine niedliche Form der Moral unterstützt und nicht in Frage gestellt, so wie wir das letzte Mal auch in der Frage von Lieben gesehen haben. Da die Leute sich nicht wirklich informieren, dann lässt man denken, dass Anstand immer noch funktioniert, also westlicher Anstand, und der normale Bürger betrachtet alles, was auf der Welt passiert, mit seinem bürgerlichen Anstand und damit hinterfragt nicht, was wirklich passiert und merkt nichts von dem, was wirklich passiert.
Also das klingt ja so, als ob wir in einer Scheinwelt leben in Europa und uns was vormachen.
Absolut, ja. Darum geht es gerade.
Also, aber es ist doch trotzdem der Wirtschaftsstandort Europa, der Wissenschaftsstandort, das kulturelle Zentrum ist doch trotzdem da. Also die Bedingungen für Wissenschaft und Forschung, Innovation und neue Produkte werden doch an Orten entwickelt, wo es Universitäten gibt, wo es Forschung gibt, die ja auch staatlich unterstützt werden. Spielt das keine Rolle?
Doch, also die Universitäten, die im Moment die meisten Patenten zum Beispiel in der Medizin anmelden, sind in Brasilien. Die vier größte Entwicklungslabor. Warum in Brasilien? Weil in Brasilien mehr Geld ist als hier. Und weil in Brasilien keine Bürgerinitiativen gibt, die keine Experimente über lebendige Tieren erlauben, weil die Tarifverträge hier in Europa anders sind. Das heißt, ein Wissenschaftler, der hier arbeitet, bekommt mehr Geld. Ein Techniker, der hier arbeitet, bekommt mehr Geld. Eine Putzkraft, die hier arbeitet, bekommt mehr Geld. Also in Brasilien kann man das ganze Geld in die Entwicklung von Patenten einschießen, währenddem in Europa, wenn man eine Million in eine Entwicklungsfirma einschießt, nur 8% davon kann wirklich für die Forschung verwendet, alles andere sind bürokratische Kosten und Steuern. Und dann muss man sich die Frage stellen, also natürlich können wir, also ich persönlich als Mensch, kann ich nicht einverstanden sein mit der, sagen wir, rechtsbürgerlicher Kräfte wie FDP oder CDU sein, das sagen, wir sollen diese Zwänge für die Firmen abschaffen und also Steuerfuß reduzieren, was sogar auch die FDP nicht mehr haben will. Also ich bin natürlich nicht dafür. Und nichtdestotrotz finde ich, es ist eine gefährliche Ablenkung, wenn wir das Problem ignorieren. Wir müssen uns das Problem stellen, so wie das Problem ist. Und meines Erachtens die einzige Lösung ist, dass die Schwellenländer genau unseren Wohlstand so schnell wie möglich erreichen, sodass sie auch dieselbe Tarifverträge wie wir haben.
Oh, aber die Frage ist, ob wir darauf einen Einfluss haben. Und über diese neuen Schwellenländer, über die Länder, die uns eigentlich schon vom Wirtschaftswachstum und vom Reichtum überholt haben, wenn wir reden, da ist eigenartigerweise Angola dabei.
Angola ist im Moment das reichste Land der Welt, ja.
Das ist schwierig zu begreifen, denn die Kräfte scheinen sich zu verschieben und Länder erleben Reichtum, erleben Wirtschaftswachstum, von denen man das nie gedacht hat. Brasilien hätte man sich vielleicht noch denken können, China, Indien, aber Angola, Paolo, ist das für mich zumindest unerwartet. Wir bezeichnen ja viele afrikanische Länder immer als Entwicklungs- oder Schwellenländer. Das sind Bezeichnungen, die schon lange nicht mehr tauglich sind, zum Beispiel für Angola.
Man muss einfach entscheiden, was wesentlich ist. Wenn wir der Durchschnitt Salär von einem angolanischen Bürger nehmen, liegt es natürlich an einem Niveau, das bei uns also nicht zum Überleben genügen würde. Dass die Leute auch dort verhungern, also viele Leute, die wirklich Hunger haben und die unter unmenschlichen Bedingungen leben, das steht nicht zur Debatte. Das Reichtum des Landes ist aber das Gesamtwert, das Gesamtvolumen von der Produktion des Landes. Und Angola liegt es jetzt im Moment an der Spitze als jährlicher Aufschwung, also was sie an Bruttoinlandprodukt Wachstum haben, jährlich, sogar über China. Und der Grund dafür ist, dass im Vergleich zu China hat Angola weniger Einwohner und eine unkalkulierbar, noch nicht kalkulierte Menge an Bodenschätze, die noch nicht berührt sind. Wir wissen inzwischen, glaube ich, es ist ein Fakt, was schon verbreitet ist, dass möglich ist, dass wir den sogenannten Ölpeak erreicht und überschritten haben. Das heißt, den Punkt, in dem die Reserve an Öl, was unter der Erde ist, geringer ist, in dem wir einschätzen können, wann der ganze Öl, was wir im Moment kennen, vorbei sein wird. Und dass die jährliche Produktion nicht mehr genügt, um den Bedarf der Welt davon zu decken. In einer solchen Situation natürlich bewegt sich die Industrie blitzartig, ohne mit der Politik zu reden. Also man macht sich auf der Suche nach neuen Befunden.
Und das wird nach jetzt neuen Energieformen oder nach neuen Öl?
Neue Ölreserven. Schön wäre es, wenn man sich nach neuer Energie... Das macht zum Beispiel Deutschland. Also Deutschland bewegt sich auf der Suche nach neuen Energiequellen, vor allem deutsche Konzerne. Aber das macht die deutsche Industrie, weil die deutsche Industrie von dem Ölrennen abgeschnitten geblieben ist. Also sie machen aus der Not eine Tugend. Was okay ist, ich möchte wirklich nicht moralisch reden. Also ich freue mich, dass es ein hochentwickeltes Land wie Deutschland gibt, was gezwungen ist, in erneuerbare Energie zu investieren. Dafür kann man sich nur freuen. Aber Länder wie die USA oder Frankreich oder Italien, die immer noch in der Ölrennen drin sind, die kämpfen um jeder Zentimeter Erde, beziehungsweise kämpfen bei jeder Möglichkeit, dass sie haben, neue Erdölbefunde zu finden. Und die sind vor allem im Meer. Und die sind auch schwierig zu erreichen. Es kostet viel Geld, bis dahin zu kommen. Zum Beispiel, wenn heute gesagt wird, die Benzinpreise steigen, weil der Krieg in Libyen, es ist nicht wahr. Natürlich ist der Krieg in Libyen ein Unsicherheitsfaktor. Tatsache ist, dass alle Fraktionen, die sich in Libyen entgegenstehen, wissen ganz genau, wie wichtig die Pipelines sind. Und es wurde nie den geringsten Schaden an irgendeinem Pipeline zugefügt im Verlauf dieses Zivilkrieges. Es gibt kein Interesse da.
Es läuft eine Pipeline
Von Nigerien über Libyen ins Meer und dann bis nach Italien, und über Italien wird ganz Europa damit beliefert. Das ist eine der wichtigsten Pipelines der Welt. Mhm. Die heißt IPSA 1 und IPSA 2, sind zwei Parallellinien. Tatsache ist, dass die Ölindustrie eine unwahrscheinliche Menge an Finanzkraft braucht jetzt, weil sie diese neue Befunde in den unterschiedlichen Meeren ausbeuten wollen, müssen. Und Angola befindet sich absolut an der Spitze von dieser Entwicklung. Nicht nur, weil man etwas im Meer gefunden hat, sondern überall dort auf dem ganzen Land gibt es Kobalt, Kupfer, Zink, Eisen, Tungsten, Molybden, Uran. Also alle Sachen, die Industrie dringend braucht. Und das in einem Land, in der die Bevölkerungsdichte sehr gering ist, in der die Logistik dank der Arbeit von der dortigen Regime vorangekommen ist. Das heißt, es gibt gute Straßen, es gibt eine Eisenbahn, die funktioniert, es gibt Strom, es gibt fließende Wasser, es gibt einfach die Bedingungen. Und der Regime ist fast gelungen, das ganze Land in Frieden zu zwingen. Also natürlich mit einem bewaffneten Frieden. Aber das ist den Ölkonzernen egal, wie man den Frieden erlangt hat. Und deshalb, wenn man rechnet, wie viel Reichtum Angola schöpft, ich glaube, also ich kenne leider die Angaben nicht für Deutschland. Ich kann es nicht mit Deutschland vergleichen. Aber bei jedem Euro, dass die Industrie in Italien produziert, produziert Angola 820 Euro.
Also ein unglaublicher Unterschied. Nun muss ja mit dem Geld, mit dem Reichtum irgendwas passieren. Wird das denn auch in Angola investiert oder investieren die angolanische Regierung und die Konzerne im Ausland? Also ich habe gehört, dass die in Portugal ziemlich stark auf Einkaufstour gehen.
Die angolanische Diktatur oder Regime oder Regierung, wie man sie nennen will, ist eine sozialistische Regierung. Also sie machen 5-Jahrespläne. Das ganze Land funktioniert als ein eigenständiges, einziges Konzern. Jede Firma, die dort eröffnen möchte, muss mindestens 5% Anteile an die Regierung abtreten, kostenlos, anstatt Steuer zu bezahlen. Das ist viel schlauer als bei uns. Das heißt, die Stadt bekommt keine Steuer, sondern bekommt einen Teil von der Gewinne. Automatisch. Aha. Und natürlich, dass sie 5% der Aktien behalten, haben sie auch Einfluss auf dem Leben der Firma. Also das heißt, die Angolanische tun das, was eine moderne Demokratie tun soll. So viel über das Ende des Sozialismus. Und dass sie als gesamtes Land investieren, investieren sie dort, wo sie denken, dass es also gewinnbringend ist, also in Immobilien in Europa, weil die Haltung der Regierung ist, Europa ist alt, Europa ist schön, Europa ist eine Tourismusinsel, also ein Reservat, wir machen einen großen Zaun um Europa, die Leute sind niedlich, die sind völlig ungefährlich, lahmgelegt, eingeschläfert und man kann dort schlendern, was Schönes essen, friedlich, es passiert nichts in Europa.
Ach, das sind wir hier, ja, oh, stimmt. Genau. Deswegen ist die Stimmung so, jetzt verstehe ich das auch.
Mhm. Und sie kaufen sich vor allem in Portugal ein, weil sie die Sprache verstehen, aber es beginnen jetzt, seitdem sie die ersten zwei Banken in große Banken, die Amorim Bank teilweise übernommen haben in Portugal und damit eine angolanische Bank unter der ersten 25 Banken Europas gekommen ist, dann beginnen sie das zu tun, was die europäischen Banken nicht tun, beginnen sie Kredite an die Unternehmer zu verleihen. Was eben große Banken in Europa nicht mehr tun wollen, weil sie mit Finanzgeschäften beschäftigt sind. Und dann investieren sie maßlos in Brasilien, in der Industrie, weil Brasilien hat auch die Dichte, die dafür notwendig ist und auch die technologische Kraft. Weil die Regierung Lula auch dafür investiert hat, dass es gibt, also Brasilien ist im Moment eine der tragenden Länder. Wie gesagt, die Medizin, die Entwicklung der Medizin ist vor allem in Brasilien vorangetrieben, weil amerikanische und europäische Konzerne, die hier humanen Gesetzen
unterlegen sind,
können dort in Brasilien alles tun, was sie wollen. Also es gibt wirklich viele Geschichten, die man im Wirtschaftsbereich analysiert, wie auch bekannte Parfümkonzerne oder Wellnesskonzerne auf der Insel in Afrika oder in Brasilien gehen, um dort Labor zu machen, die hier nicht nur verboten wären, aber wenn bekannt wäre, was sie dort in diesem Labor tun, um einfach Schönheitscremen zu produzieren, das würde hier einfach für Unruhe, für Krawallen sorgen. Aber das kann man dort machen. Und diese Sachen sind dort willkommen, weil in diesen Ländern immer noch die Devise gilt, die es bei uns vor 50, 80 Jahren gegolten hat. Egal, wenn 100 Leute sterben, wenn diese 100 Leute mit ihrem Tod dem Wohlstand des Landes verhelfen, indem einfach, es ist so wie es, also so wie in China.
Ja, was wird denn, wenn dieses Wirtschaftswachstum, 20%, sind unglaubliche Zahlen, wenn dieses Land zu Reichtum gekommen ist und sie auch investieren, werden sie ja nicht umhin kommen, auch dem Volk auch was abzugeben und dann werden sich langsam die Lebensbedingungen verändern, vielleicht auch die Bedingungen für Bildung, die Bildung der Bevölkerung, wird es dann auch wieder so einen Punkt geben, wo dann dieser Standortvorteil nicht mehr da ist, weil man die Leute nicht mehr so ausbeuten kann?
Das wird geschehen. Natürlich, diese großen Wachstumraten sind auch möglich, weil sie von ganz tief unten starten. Es ist natürlich, wenn ich 1 produziere und du produzierst 100 und ich komme von 1 bis 5, dann habe ich ein Riesenwachstum geschafft, aber ich bin immer noch bei 5 und du bist immer noch bei 100. Das heißt, diese Schwellenländer holen nach. Aber es muss absolut, es passiert von selbst, dass je größer das Reichtum, desto mehr Leute Zugang zu diesem Reichtum haben. Und dass es zu einem Punkt kommt, wo es zum Beispiel in Angola gerade jetzt passiert, dass der Binnenmarkt plötzlich wichtig wird, weil es Geld im Lande bleibt. Also, wenn das Geld im Lande bleibt, dann plötzlich werden die Handys verkauft, Autos verkauft, Möbel verkauft, alles, was vorher kein undenkbar war. Und das wird zum Beispiel in Luanda heftig renoviert, also nicht neu gebaut, sondern die werden die Häuser entkernt und neu gebaut. Und es werden, also es entsteht nach und nach, wer weiß, vielleicht ein Mittelstand, das wissen wir noch nicht, das ist noch nicht passiert. Aber es wird geschehen. Das ist auch unsere große Chance, das habe ich schon letztes Mal gesagt. Wenn diese Länder an unserem Stand angekommen sind und wir sie tatsächlich ebenbürtig anschauen, dann haben wir eine Chance, von ihrem Wachstum zu profitieren, weil sie ein Teil von uns sind. Deshalb bin ich ein Befürworter der Erweiterung der Eurozone, was nicht heißt die Erweiterung der Europäischen Union, das wollen sie sowieso auch nicht, sondern eine Erweiterung von der Eurozone, weil im Moment...
Die Europäische Wirtschaftszone und auch die Währungszone?
Von der Währungszone, weil im Moment werden diese Länder unterdrückt, indem man ihre Devise nicht, sagen wir, wahrnimmt, jetzt ist einfach ein bisschen banal gesagt, weil ihre Devise so wenig wert ist, weil die immer noch mit Gold vergleichen und so weiter und so fort. Aber das ist eine Illusion. Wir unterdrücken die Bevölkerung, aber nicht die politische und wirtschaftliche Macht des Landes. Weil natürlich, was die angolanische Regierung tut, ist in Euro zu investieren. Es ist alles in Euro. Wenn das Volk in Angola das Euro hätte, dann wäre alles anders, weil wären alle gezwungen, in Euro zu erwirtschaften. Dann wäre alles einfacher für unsere Firmen, dort zu verkaufen. Wir hätten plötzlich einen neuen Binnenmarkt, neue Leute, die unsere Kühlschränke kaufen, die jetzt keinen Kühlschrank kaufen. Und die Regierung wäre automatisch gezwungen, den Lebensstandard also hochkommen zu lassen. Also das einzige Land, was schafft, die Leute in Armut zu zwingen, ist China, aber das ist wirklich ein Sonderfall.
Wir haben über Angola gesprochen, dass Angola ein Wirtschaftswachstum von 20% hat, sie Reichtum anhäufen und den sie unter anderem in Portugal investieren. Über China, sagtest du, Paulo, ist ein Sonderfall, dann kommt ja noch Brasilien dazu und Indien. Was machen die mit ihrer wirtschaftlichen Macht? Wollen die auch ummünzen in politische Macht, in Einfluss? Ist das, könnte das zur Destabilisierung der eh schon destabilisierten Welt beitragen?
Man hat das Gefühl, dass China tatsächlich ein Interesse hat, eine weltpolitische Macht zu streben, dass sie gern gegen Russland, gegen die Europäische Union und gegen den USA antreten würden, um einfach zu zeigen, dass China auf der Welt die leitende Nation ist. Die anderen Länder interessieren sich gar nicht dafür, es interessiert nur den, was sie gerade tun. Es sind Länder mit einer anderen Kultur. Man muss einfach unterscheiden, Angola hat nie existiert. Also Angola ist ein Land, was die Portugiesen geschafft haben. Es sind unterschiedliche Stämme, die zusammengestellt worden sind und die jetzt sich zusammentun, weil sie ein wirtschaftliches gemeinsames Interesse haben. Natürlich freuen sich die Angolaner, wenn ihre Fußballmannschaft an die WM gewinnt, aber sogar die Italiener freuen sich, wenn Italien gewinnt und dann am Tag danach prügeln sich, weil sie sich nicht als Italiener vorkommen, sondern als Mailänder, Römer, Neapolitaner oder was auch immer. Diese Länder haben kein Interesse an der politischen Macht, weil sie schon von der nächsten Generation kommen. Also sie wissen, A, Nationalstaaten sind tot, B, Politik ist tot. Warum sollten wir uns damit auseinandersetzen? Es ist einfach alles sinnlos. In weniger Jahrzehnten wird es auf dem Planet sowieso ums Überleben gehen. Also wir rüsten uns dafür auf, dass es Das ist das Problem.
Oh, mach mal jetzt kein Horrorszenario. Wir haben doch aber, wir haben doch zivilisierte Länder, die sowas wie Werte hochhalten, wo es um Solidarität geht, wo es um darum geht, für die Schwächeren noch einzustehen, eine Zivilgesellschaft zu haben, wo es also nicht nur ums Geldverdienen geht, sondern um das Miteinander. Sind das Werte, die jetzt alle völlig über Bord geworfen werden?
Nee, darum rede ich nicht. Also wenn ich von Überleben spreche, spreche ich von einigen Tatsachen, die wir sowieso schon alle kennen. Also steigt noch mehr die Bevölkerung auf der Welt, dann haben wir ein Problem mit der Nahrungsproduktion. Im Moment ist es mehr oder weniger zureichend, auch weil viele Länder nicht genug zu essen bekommen. Und dann Trinkwasser, Energie, also wir werden Probleme haben. Ich sage nicht, dass wir diese Probleme nicht lösen können oder nicht lösen werden, aber die Probleme sind vorhanden und damit muss man sich auseinandersetzen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir in Europa ein Luxusproblem gehabt, weil wir haben weiterhin auf der koloniale Macht gestützt und wir haben davon profitiert. Es gab keine Not, die Leute haben wirklich sehr gut gelebt, wie noch nie in der Geschichte des Planeten. Und jetzt allmählich kommen wir zu einem Punkt, in dem die ursprünglichen Probleme wieder da sind. Also es sind Probleme, die schon unsere Großeltern gehabt haben. Was essen wir? Wie machen wir das Haus warm im Winter? Wo kriegen wir das Geld, um das Notwendige zu finanzieren? Und natürlich, in Europa sind wir immer noch in eine bessere Position, um diese Frage zu beantworten. Aber die Frage ist wieder da. Die Frage war plötzlich nicht mehr vorhanden. Also die Generation, unsere Generation vor allem, hat meistens Zeit damit verbracht, im Denken, dass diese Frage gelöst sei, dass sie einfach nicht mehr so dringend sei, sich damit zu kümmern, wie esse ich. Weil vor allem in Ländern wie Deutschland, du kriegst immer sowas zu essen. Du kriegst immer eine Jacke, mit der du dich decken kannst. Es gibt eine Sozialhilfe. Aber es ist uns auch klar, dass auch diese Sozialhilfemaßnahmen in Deutschland schmäler werden. Und Deutschland ist eine Insel im Ozean. In Italien oder in Griechenland oder in Portugal gibt es keine Arbeitslosenhilfe, gibt es gar nichts. Wenn eine Person aus dem Raster fällt und in einer Zeit der steigenden Arbeitslosigkeit, das passiert immer wieder, dann stehen die Leute auf der Straße und haben nichts zu essen. Also wir müssen uns mit der Frage befassen. Ob wir die Frage positiv beantworten können, das wissen wir noch nicht. Ich hoffe es schwer. Aber diese anderen Länder sind insofern besser gewaffnet als wir, weil sie immer mit diesem Problem konfrontiert worden waren. Sie leben davon und sie haben eine andere Herangehensweise. Also sie sind hungrig und sind bereit, an Sachen zu verzichten. Also sie möchten keine Tarifverträge haben. Sie sind glücklich, wenn sie zu essen haben. Man kann an der Sache moralisch angehen und sagen, das ist eine Schande. Es ist natürlich eine Schande, aber tatsächlich ist es so. Und das kann man im Moment nur dann verändern, wenn wir die Leute politisch verhelfen, in unserem Wirtschaftsraum ebenbürtig zu sein, wenn wir denen die Ebenbürtigkeit sichern. Was natürlich mit sich bringt, dass wir uns auch mit der Kultur auseinandersetzen müssen. Das heißt, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass die Frauen in diesen Ländern wesentlich schlechter behandelt werden als in unseren Ländern, was natürlich unerträglich ist und so weiter und so weiter und so weiter. Aber man kann nicht beides haben. Entweder akzeptieren wir, dass die Länder, die Mehrwert produzieren, Teil von unserem Binnenmarkt sind, oder nicht? Dazwischen geht's nichts.
Das ist eine einfache wirtschaftliche Weisheit und eine Theorie, die gar nicht politisch, moralisch irgendwie gewertet ist. Du sagst, es ist eine Tatsache und es ist die einzige Überlebenschance, sich wirtschaftlich zu öffnen, den Wirtschaftsraum zu öffnen. Ansonsten wird nach deiner Prognose der Euroraum, der Wirtschaftsraum zusammenbrechen?
Ich denke schon, weil immer weniger Länder in Europa Mehrwert schaffen. Also Deutschland schafft Mehrwert und es gibt schon jetzt schlechte Laune in Deutschland, weil die deutschen Bürgerinnen und Bürger merken, dass Deutschland alle anderen Länder hilft, die in der Klemme stehen. Und so. Das kann nicht weitergehen. Aber die Frage ist nicht, ob wir diese Länder abstoßen müssen, was der deutsche Bürger nicht versteht. Portugal ist Binnenmarkt.
Es gibt kein Zurück. Also man kann jetzt nicht plötzlich sagen, na, dann fliegen eben die Leistung nicht bringen, die Griechen, die Portugiesen, es sind ja meistens die Regierung und die Banken und nicht die Bürger, die fliegen aus dem Euroraum raus. Das ist praktisch nicht machbar, da gibt es kein Zurück.
Es ist zwar möglich, aber es ist nicht sinnvoll, weil die kaufen immer noch Kühlschränke. Also wenn, dann bleiben wir auf unserer Kühlschränke sitzen. Die ganze Entwicklungshilfe ist ein Betrug. Also wir geben denen unser Geld, sodass sie unsere Sache kaufen. Das heißt, das Geld bleibt hier. Und dieser bürgerliche Anstand, also ein Grund, warum ich zum Beispiel Organisationen wie ATTAC immer verachtet habe, das gibt kein anderes Wort, ist, weil sie aufgrund von moralischer und anständiger Slogans die Leute betrügen, die ihre Anhänger sind, indem man sagt, mit Anstand, mit guter Vorsätze kann man vorankommen. Die Wirklichkeit ist zynisch. Das heißt, Anstand ist eine Eroberung. Anstand ist eine Sache, die wir mit dem Blut von Millionen von Toten erlangt haben und wofür man Respekt haben muss. Aber Anstand verdient man, also der Zugang zu Anstand verdient man, indem man die Welt mit zynischer, offenem Auge anschaut und versucht, dort Lösungen zu finden. Nicht indem man sich zurücklehnt und sagt, ah, bei uns würden solche Sachen niemals geschehen. Weil das ist kein Anstand, das ist eine Feigheit.
Oh, das ist also, du sagst, also ATTAC ist im Grunde eine feige Organisation, die sich zurückzieht auf die europäischen Werte.
Ist ein Werbegag, ja. Oh. Für Sozialdemokraten, die ihren Weg verloren haben.
Und die Frage ist ja, wieso du so sehr auf ATTAC schimpfst. Man könnte sagen, naja, die kritisieren ja, dass eine globale Wirtschaft Einfluss auf die Politik nimmt und unterstreichen ja eigentlich das, was du sagst, dass mittlerweile die Politiker keinen Einfluss mehr haben auf das, was in der Welt passiert, sondern eher die Wirtschaftsmächte und die Wirtschaftslobby größer ist. Ist doch eigentlich nichts anderes, als was du sagst.
Diese Äußerung ist tatsächlich zu treffen. Die Lösung, die sie anbieten, ist eben gute Vorsätze und Anstand, also sogenannte altsozialistischer Anstand, dass man für andere Bedingungen für die Arbeiter und so weiter und so fort dafür stehen sollte, dass die Globalisierung an sich, also Freiheit an den Bürger wegnimmt. Und ich betrachte das als gefährlicher Quatsch, weil sie völlig wirklichkeitsfremd angeblich arbeiten. Wenn sie naiv wären, dann könnte man sagen, okay, es ist eine niedliche Form von Selbstbetrug. Es passiert immer wieder. Man kann sie einfach nur gern haben, weil sie gute Vorsätze voranbringen. Aber in einer Welt, die zynisch ist und wofür man eine andere Art des Anstandes und der Moral braucht, sind Gruppen wie ATTAC, die Jugendliche also missbrauchen, um einfach einen Konsens über ganz simple Slogans, Populismus, zusammenzubringen. Die sind gefährlich, weil sie wichtige Intelligenzen und wichtige Kräfte an die tatsächlichen Probleme weggeben, weil sie das Gefühl geben, dass es einfache Lösungen an komplexe Probleme gibt. Darum geht es. Es gibt keine einfache Lösung an komplexe Probleme. Deshalb habe ich gesagt, Anstand muss man mit Blut erlangen. Wenn die Frage ist, also ich gehe zurück zu dieser Frage, die einfach ist. Ein Arbeiter in Angola kriegt einen Hungerlohn. Ja, es ist eine Schande. Er kriegt einen Hungerlohn, weil diese Umstände so sind. Wir können nicht sagen, einfach der angolanische Regierung, ihr kriegt ein Embargo, wenn ihr die Hungerlöhne nicht steigert. Die angolanische Regierung reagiert verstört und sagt, wie? Was haben wir damit zu tun? Es sind eure Konzerne, die Leute so bezahlen. Und mehr brauchen diese Leute nicht, denn wenn sie diese Leute mehr Geld bekommen, dann können wir die Wirtschaft in diesem Land nicht ankurbeln. Das heißt nicht, dass es nicht stimmt, dass die Leute einen Hungerlohn bekommen und dass es eine Schande ist, sondern dass man das Problem anders lösen muss. Es gibt nicht mehr den Weg, in dem wir die väterliche Europäer zu den Kindern in Afrika kommen und sagen, tadel, 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 du Lustbube, warum bezahlst du deine Leute so schlecht, du. Das Problem ist, dass sie machen das, was sie als für notwendig halten und verfolgen eine klare Richtung und sie haben vor den Augen die Idee, dass in 20 Jahren sie uns eingeholt haben, so wie China gemacht hat, weil China einfach die Vorlage gegeben hat. Ob es stimmt oder es nicht stimmt, da lässt sich streiten, aber nicht mit Anstand, man lässt sich streiten mit Fakten und Fakten sind nicht anständig.
Die ziemlich unanständig. Deine Theorie ist ja zu sagen, wir müssen den Wirtschaftsraum erweitern, auf Augenhöhe diesen Schwellenentwicklungsländern entgegentreten, sie in den Euroraum aufnehmen und dadurch im Grunde einen fairen Wettbewerb. Derzeit ist ja der Wettbewerb tatsächlich verzerrt durch EU-Subventionen. Das fängt in der Luft an, dass also exportierte landwirtschaftliche Produkte in Afrika die Märkte kaputt machen und das hört bei Einfuhrzöllen auf. Im Grunde schotten wir uns ab und sind ja also genauso unfair wie die ihre Leute schlecht bezahlen in Angola?
Genau, also wir sind noch schlechter, weil sie von diesen Bedingungen profitieren, weil unsere Firmen dort arbeiten und die Leute es genauso schlecht bezahlen. Nicht nur das, wir bezahlen Privatarmee, die Leute zähmen, wenn sie ein bisschen nervös werden, was in Europa unmöglich wäre. Es gibt in Liberia einen unerklärten Krieg um den Bodenschätzen von Mount Nimba. Dieser Krieg kostet Dutzende von Toten pro Tag seit über 2 Jahren. Der Krieg ist nicht von Ländern geführt, sondern von 4 Konzernen, die ihre Privatarmee gegeneinander stellen und sich anschießen. Und das interessiert keine Sau, weil die Vereinten Nationen nur Kriegen als solche betrachtet, die zwischen Nationen, also zwischen Regierungen erklärt wurden.
Das haben wir vor einem guten halben Jahr schon mal besprochen. Das heißt, diese Privatsöldner, die Interessen der Firmen verteidigen, bekriegen sich gegenseitig auf Kosten der Zivilbevölkerung. Natürlich. Und das gilt nach UN-Recht nicht als Krieg.
Nein, das sind einfach Firmen, die sich streiten.
Aber es ist praktisch in den jeweiligen Ländern, auch in Angola, Krieg?
Oder in Angola ist nur in Kabinda in Liberia? Krieg. In Liberia ist Krieg, also in Angola gibt es nur eine Region, die von der Regierung noch nicht unter Kontrolle ist oder nicht unter Kontrolle steht. Das ist Kabinda, das ist auch die reichste Region. Es ist nicht von ungefähr, dass diese Region gerade in Unruhe, wie zum Beispiel, es ist kein Zufall, dass gerade Kongo, also DRC, immer wieder Zivilkrieg hat, weil sie noch reicher als Angola sind.
Abschließend noch jetzt die Franzosen, die marschieren jetzt ein, wo sind die überall?
In der Elfenbeinküste.
In der Elfenbeinküste, da war ich ja überrascht, wie selbstverständlich in den Nachrichten beschrieben wurde, dass französische Truppen stabilisieren und an der Elfenbeinküste helfen. Wie kann eine fremde Armee aus einem anderen Land ohne ein UNO-Mandat einfach helfen in dem Land, also einmarschieren in dem Land? Das ist doch eigentlich eine aggressive Handlung.
Weil die öffentliche Meinung in Europa dafür nichts macht. Es gibt keine öffentliche Meinung mehr. Gerade die Leute, die sich so aufregen über Libyen, interessieren sich für die Elfenbeinküste nicht, weil die Elfenbeinküste wenige Bodenschätze hat. Haha, das heißt auch die angebliche Linke in Europa, die interessieren sich lieber für Libyen, wo es Geld zu holen ist, als für die Arme in der Elfenbeinküste, die wirklich mausearm sind. Und dort, wenn die französische Armee einmarschiert, das ist dasselbe wie in der Zentrafrikanischen Republik und Tschad. Dort sind auch die Franzosen dort und schießen. Und das interessiert keine Sau.
Eigentlich ist es völkerrechtswidrig, dass eine Armee eines anderen Landes dort agiert.
Das ist die Begründung, warum China immer wieder die Auflage von der Vereinten Nationen respektiert. Er sagt, warum sollten wir das respektieren, wenn die Franzosen tun, was sie wollen?
Meine Güte. Paolo, ich schätze mal, du musst nochmal kommen. Also spätestens dann, wenn du über Sanremo Festival berichtest und wenn wir weitermachen über die Weltlage, über die politische Situation. Mal sehen, wen du dann beschimpfst.
Dankeschön.
Tschüss, das war Paolo Fusi, unser Wirtschaftsexperte.